Ich darf Ihnen etwas anderes erzählen. Ich bin ja an sich Labormediziner, also ich bin immer wieder beeindruckt, was die Neurologen da an komplizierten Tests machen und aufgeregt, weil aus meiner Studienzeit weiß ich, da gab es damals nur Vitamin B12 und bestenfalls Cortison. Wie gesagt, ich arbeite in einer Gruppenpraxis für Labormedizin, das heißt, ich habe eigentlich ein Interesse, dass sie möglichst viele Tests zu uns schicken. Also ich habe da natürlich lebe davon, habe dafür aber keine Aktienoptionen, weil mein Geld geht automatisch in meine zwei Kinder und die sind teuer genug. Man muss auch noch ein bisschen aufpassen, Labormediziner denken etwas anders, weil wir leben sozusagen in einer Welt der Analysen, wo es immer Kommastellen gibt. Und dafür haben unsere Patienten wahlweise 13 oder 16 mm Durchmesser und 8 Milliliter Füllvolumen. In der Praxis werden Sie sehen, dass Ihre Patienten möglicherweise da etwas diverser sind. Und wir glauben, dass sich Medizin standardisieren lässt. Auch etwas, was Sie in der Praxis wahrscheinlich nicht so sehen. Wir glauben natürlich, dass man alle Krankheiten aus Blut oder sonstigen Körperflüssigkeiten diagnostizieren kann, vorzugsweise aus dem Blut, und dass Krankheiten, für die es keine Laborwerte gibt, nicht so interessant sind. Und das heißt aber auch, je mehr Tests ich mache, desto mehr pathologische Ergebnisse finde ich. Und es gibt auch keine gesunden mehr, sondern nur schlecht untersuchte Patienten. Kennen Sie von Ihren gesunden Untersuchungen 10 Minuten Untersuchung, 3 Minuten Erklärung, warum das eine Sternchen auf dem Laborbefund doch nicht pathologisch ist? Oder 15 Minuten oft, nachdem der Patient oft durch Dr. Google da irgendwie geprimt ist. Wozu braucht man einen Biomarker für Alzheimer-Demenz, sozusagen einen einfach messbaren Biomarker? Naja, Sie haben Patienten mit kognitiven Symptomen und wenn ich da sozusagen die rausfischen kann, die eine hohe Wahrscheinlichkeit für Alzheimer-Demenz haben und wenn ich dann in Zukunft vielleicht Therapien habe, die wirklich meine Erkrankung verlangsamen oder vielleicht sogar stoppen können, das wäre unsere große Hoffnung, dann kann ich die in irgendeiner Form rasch herausfinden und die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sozusagen dann rasch diagnostizieren, die mit einer mittleren Wahrscheinlichkeit werde ich wahrscheinlich zu einem Bestätigungstest suchen, führen und die mit einer niedrigen Wahrscheinlichkeit, da kann ich sozusagen andere Ursachen suchen. Und welche diagnostischen Möglichkeiten gibt es? Die Autopsie sind wir uns, glaube ich, einig, die ist ein bisschen spät. Natürlich, das war früher die klassische Form der Diagnostik und damals war es dann auch einfacher, da konnte man das nachweisen. Natürlich das PET-CT zum Nachweis der Plaques, das hat ein paar praktische Limitationen, die Krankenkasse zahlt es nicht, man muss es in die Spitäler schicken, da dauert das ewig. Sie können eine Liquorpunktion machen, eben um die Amyloid-Proteine oder die Tau-Proteine aus dem Liquor zu bestimmen. Es funktioniert wunderbar, das ist an sich etabliert. Und seit kurzem gibt es auch einen Bluttest für die Alzheimer-Diagnostik, der in Europa zugelassen ist und über den möchte ich ein bisschen plaudern, weil Blut ist nun mal mein Metier und das ist sozusagen relativ einfach zu gewinnen und relativ sozusagen problemfrei in der Routine verwendbar. Für mich erstaunlich ist sozusagen, was messen wir? Wir haben diese Amyloid-Plaques, soweit ich weiß, ist Amyloid ein Strukturprotein, das in jeder Nervenzelle vorkommt, allerdings nicht in Form dieser Plaques, aber bitte nageln Sie mich nicht fest, ich bin kein Neurologe und kein Alzheimer-Spezialist und diese Plaques bestehen überwiegend aus diesem Beta-Amyloid-Protein. Und zwar gibt es da zwei Formen, es gibt sozusagen ein böses, das Beta-2-42-Fragment, das eher plaquebildend ist. Und wenn das eingelagert wird, wird weniger davon sozusagen im Liquor freigesetzt. Das heißt, ich habe damit niedrigere Spiegel und im Vergleich zum normalen Beta-Amyloid-Protein auch eine verminderte Ratio. Und das kann man als Marker für die Plaquebildung verwenden. Das ist im Liquor bereits Routine. Lustigerweise geht ein Teil von diesem Beta-Amyloid-Protein auch ins Serum bzw. ins Plasma, ins Blut über. Leider, wie wir wissen von der Blut-Hirn-Schranke, nur ein Tausendstel. Das heißt, man kann diese Beta-Amyloid-Ratio, die Beta-42-40-Ratio, auch als Marker für die Plaquebildung im Blut messen. Das große Problem ist, und deswegen gibt es das nicht schon früher, weil es gibt ja einige Firmen, die seit Jahrzehnten daran forschen, diese Konzentrationen sind im Plasma extrem gering. Das heißt, ich muss irgendwo im Femtomol-Bereich messen und im Liquor sind sie um tausendfach höher. Da kann ich mit Routine-Standard labormedizinischen Methoden sozusagen da einfach messen. Grundsätzlich, was haben wir da für Probleme oder Fehlerquellen? Das Ganze ist nicht wahnsinnig stabil. Ich brauche sozusagen ein eigenes Material. Ich brauche Kalium-2-EDTA-Plasma, das heißt, das sind eigene Röhrchen. Das Blut ist mehr oder weniger bei Raumtemperatur nur eine Stunde, diese Marker sind nur eine Stunde stabil, bei Kühlschranktemperatur immerhin bis zu 6 Stunden. Das heißt, ich muss auch sozusagen, die Präanalytik ist etwas herausfordernd. In dem Moment, in dem das Blut abzentrifugiert ist und im Labor eingefroren ist, sind die Proben bis zu 2 Wochen stabil. Und das zweite Problem ist, ich brauche sozusagen ein hochsensitives System, dass man diese Minimengen misst und gleichzeitig, dass das eben auch kontrolliert ist, in einer eigenen Temperaturzone im Labor ist und gleichzeitig aber auch so präzise misst, dass ich diese relativ kleinen Ratioveränderungen auch messen kann. Ja? Das gibt es mittlerweile und das Schöne ist, die sind auch mittlerweile in Europa zugelassen. Es gibt da einen Test, der zugelassen ist. Wir hoffen, dass es dann, es werden wahrscheinlich andere folgen. Das heißt, sie werden wahrscheinlich in Zukunft eine größere Auswahl an unterschiedlichen Tests haben. Und die erste Frage ist, naja gut, taugt dieser Test überhaupt etwas? Kann ich damit wirklich sozusagen im Vergleich zum Liquid sozusagen damit Patienten unterscheiden zwischen Alzheimer und Nicht-Alzheimer-Demenz. Und das Überraschende ist, das funktioniert auch im Vergleich zum Liquid zur Standardmethode überraschend gut. Das heißt, ich habe, wenn ich vergleiche sozusagen Patienten mit einer Nicht-Alzheimer-Demenz und normale Kontrollen und Patienten mit einer milden kognitiven Einschränkung, also mit einer milden Form der Alzheimer-Demenz und einer schweren Form der Alzheimer-Demenz, habe ich doch eine Unterscheidungsrate von fast 90%. Das heißt, ich kann die zu 90% ganz sicher, also sicher unterscheiden. Für mich erstaunlich war, es gibt aber keinen wirklichen Marker bei der Schwere der Demenz. Sowohl die mild cognitive impairment als auch die Demenzpatienten haben mehr oder weniger dieselbe pathologische Ratio. Wenn man das jetzt mit dem PET-Scan vergleicht, also sozusagen mit der Standardmethode, wo wir die Amyloids nachweisen, habe ich sozusagen ähnliche Ergebnisse. Hier haben wir sozusagen 3 Gruppen genommen. Es gibt sozusagen die eindeutig negativen, die kann ich sozusagen zu 95% eine Alzheimer-Demenz ausschließen. Es gibt die möglicherweise positiven, also der klassische Graubereich, den alle Kliniker hassen, weil was mache ich mit dem Patienten, wenn der Labormediziner sagt, ich kann mich nicht entscheiden, die zwar doch eine 70%ige Wahrscheinlichkeit für eine Alzheimer-Demenz haben, aber eben keine besonders hohe. Und dann gibt es die eindeutig positiven, die immerhin zum 90% vermutlich eine Alzheimer-Demenz haben. Das heißt, der Test, muss man sagen, ist überraschend präzise und kann überraschend gut diskriminieren, wobei man immer ein bisschen aufpassen muss, das sind jetzt Studiendaten, das heißt, ich habe eindeutig charakterisierte Patienten und ihre Patienten in der freien Wildbahn sind wahrscheinlich nicht so eindeutig charakterisiert, wo es auch Mischformen gibt. Das heißt, was bedeutet das Ergebnis in der Praxis? Wenn ich ein negatives Ergebnis habe bei einem Patienten, wo ich eine Demenz vermute, diagnostiziere, dann kann ich zu 95% jetzt die Beta-Amyloid-Plaques als Demenzursache ausschließen. Ein Ergebnis im Graubereich ist blöd, da habe ich zu 65% sozusagen eine Alzheimer-Pathologie möglich, also ist möglich, das heißt, da brauche ich weitere Tests. Und ein positives Ergebnis ist immerhin zu 90% Wahrscheinlichkeit, sozusagen weist mir eine Alzheimer-Demenz nach. Vorsicht, ich muss vorher natürlich immer einen klinischen Test auf Demenz machen. Das heißt, ein Patient, der keine Demenz hat, was das dann bedeutet, wissen wir eigentlich noch nicht. Wir wissen aus einigen Studien, dass das möglicherweise der Demenz um einige Jahre vorangeht, so wie beim PET-CT. Aber was das jetzt für prognostische Bedeutung hat, wissen wir nicht. Hat der Test jetzt eine prognostische Bedeutung? Naja, das zeigt mir sozusagen diese aktive Form der Amyloid-Einlagerung an, also sozusagen die verminderte Clearance, heißt, es wird weniger böses Beta-42-Amyloid ausgeschieden und das bleibt dann sozusagen in den Neuronen stärker drinnen. Die Sensitivität ist sozusagen vergleichbar bei einer milden Demenz wie bei einer ausgeprägten Demenz. Das heißt, ich kann jetzt nicht sozusagen auf die Schwere der Demenz schließen, aber ich weiß bereits, präsymptomatische Patienten, das heißt, Demenzpatienten, die sozusagen da irgendwie subjektiv ein bisschen sozusagen auffällig sind, haben zum Teil bereits eine auffällige Alpha-42-40-Ratio. Das heißt, die werden vermutlich, so wie bei der PET-CT, möglicherweise auch eine Alzheimer-Demenz entwickeln. Allerdings dürfte diese Ratio eben nicht mit dem Grad der Demenz korrelieren. Das heißt, Was sagt sozusagen die amerikanische Alzheimer-Assoziation, die österreichische, arbeitet noch an ihrer Leitlinie? Diese Bluttests sind ganz gut geeignet, um zwischen Alzheimer-Demenz und anderen Demenzformen zu unterscheiden. Allerdings sozusagen muss ich vorher sozusagen immer ein klinisches Screening machen mit einem klinischen Test. Und es gibt die Empfehlung, sozusagen diese Bluttests als Pre-Screening-Tool. Das heißt, wenn da eine hohe Wahrscheinlichkeit für Alzheimer-Demenz ist, kann ich dann sozusagen weitergehen und die Bestätigungstests machen, zum Beispiel PET oder Liquorpunktion. Also man sollte immer diese Diagnose derzeit noch mit PET oder Liquorpunktion bestätigen. Wenn wir mehr wissen und diese Tests gibt es erst seit kurzem sozusagen, wird sich das möglicherweise ändern. Hoppala. Wie schaut die Zukunft aus? Naja, was gibt es bereits für Kandidaten? Es gibt diese Plasma-Amyloid-Beta-42-40-Ratio. Der Nachteil ist, die muss man sozusagen extrem sensitiv messen, weil diese Ratio sich nicht sozusagen nicht wahnsinnig auslenkt. Das heißt, die Tests müssen sehr präzise sein. Das haben wir lustigerweise mittlerweile im Griff oder glücklicherweise mittlerweile im Griff. Und es gibt auch keine Korrelation mit der Schwere der Erkrankung. Das heißt, ich kann nicht sagen, wird meine Krankheit dann besser. Der Vorteil ist, das ist der derzeit einzige in Europa zugelassene Test zur Alzheimer-Testung. Und es gibt auch die meisten Studien zu dem Marker. Das heißt, da wissen wir auch am meisten, wie sich dieser Marker verhält. Das, was wahrscheinlich in Zukunft kommt, ist zusätzlich noch dieses pathologische, dieses phosphorylierte Tau, das p-tau-181. Für das ist derzeit kein zugelassener Test verfügbar. Es arbeiten einige Firmen dran, das wissen wir. Das große Problem ist, da ist die Konzentration noch geringer als beim Beta-42-Amyloid. Das heißt, da muss man sozusagen noch tiefer hinuntermessen. Und da geht es ja vor allem um Routinetests. Das heißt, ein Test, der auch im täglichen Leben funktioniert und nicht nur jeden Dienstag, wenn der Spezialist sozusagen 4 Stunden an jedem Patienten arbeitet mit irgendeiner hochsensitiven Methode. Der Vorteil wäre, dass das sozusagen deutlich stärker ansteigt bei den Alzheimer-Patienten, so um 250-600%, und es wahrscheinlich auch eine Korrelation mit dem Schweregrad der Demenz gibt. Und es gibt dann noch sozusagen einen Marker der Neurodegeneration, die Neurofilamente, die man auch schon im Liquor messen kann. Auch die sind noch nicht zugelassen, aber das dürfte ein unspezifischer Marker für die Axonschädigung sein und für die Nervenschädigung. Das heißt, das dürfte auch mit der Schwere korrelieren. Das heißt, in Zukunft, und da rede ich wahrscheinlich von den nächsten 3 Jahren, werden Sie nicht nur einen Test haben, sondern sozusagen 3 unterschiedliche Tests, die sozusagen Ihnen da unterschiedliche Aspekte geben und natürlich auch eine bessere Diagnosesicherheit. Wo bringen diese Bluttests was? Und da muss man unterscheiden, ist es sozusagen was Etabliertes oder was Mögliches? Etabliert ist es, wenn ein Patient zu Ihnen kommt mit Symptomen, und Sie schauen den an und sagen, irgendwie wirkt wie eine Demenz. Ist das eine Alzheimer-Demenz, dass ich da sozusagen einen Test mache, ein Prä-Screening mache, diese Alzheimer-Biomarker teste und ihn dann sozusagen zum Spezialisten schicke, damit der, das ist sozusagen im allgemeinen medizinischen Setting, dass der Spezialist dann sozusagen die Diagnose bestätigt und dann auch die spezifische Therapie anordnen kann. Was wird es in Zukunft noch bringen? Möglicherweise kann ich auch schon vor der Erkrankung screenen und dann vielleicht auch mal behandeln. Das wissen wir noch nicht. Und dafür bieten sich natürlich Bluttests an, weil die ja, sagen wir mal, massentauglich sind. Und möglicherweise kann ich dann auch meine Behandlung monitieren, ob sie wirkt mit anderen Tests. Das heißt, auch hier wäre ein potenzieller Rahmen für Bluttests. Und ich bin recht gespannt, was die Zukunft bringt. Also es wird sicher einiges da sein, vor allem wenn wir jetzt sozusagen Therapien haben, von denen wir ehrlich gesagt noch nicht wissen, wie gut sie langfristig wirken, das muss man auch dazu sagen, aber die zumindest von der Theorie her auch kausal sozusagen die Amyloid-Plaque sozusagen entfernen. Was bedeutet das jetzt für die Praxis? Grundsätzlich, man muss dazu sagen, Demenz ist eine klinische Diagnose, also nichts, wo ein Labormediziner was machen kann, das ist mehr oder weniger eine Domäne des Mini-Mental-Tests und der klinischen Diagnostik, aber die Bluttests sind doch recht zuverlässig, wenn es darum geht, eine Demenz vom Alzheimer-Typ zu bestätigen, und sie korrelieren sehr gut mit den etablierten Testverfahren. Sie sind auch routinetauglich und so weit robust, dass man sie auch in der Routine einsetzen kann. Und möglicherweise sind diese positiven Bluttests auch schon früher positiv, bevor sozusagen der Patient klinisch auffällig ist. Die Diagnosesicherung sollte derzeit immer noch, vor allem wenn es dann eine teure oder nebenwirkungsreiche Therapie gibt, mittels PET- oder Liquid-Diagnostik sein. Und es wird möglicherweise auch dann in Zukunft, wenn wir jetzt die Testsysteme haben, auch kausale Therapien geben, bevor sozusagen, wo der Patient wirklich von einer Frühdiagnostik profitieren kann. Ich hoffe, es geht schneller als beim Cholesterin. Beim Cholesterin wussten wir seit den 60er Jahren, dass es ein Risikofaktor für einen Herzinfarkt ist. Und sagen wir, etablierte Therapien gibt es ja erst seit 20 Jahren dazu. Und eine Bitte noch als Labormediziner, denken Sie dran, vielleicht hat er irgendwas ganz banal Internistisches und keine komplizierte Demenz. Die AMF, die Leitlinie empfiehlt, dass Sie zumindest ein Blutbild machen, die Elektrolyte bestimmen. Sie wissen, eine Hyponatremie kann auch Verwirrungszustände machen. Und die sind meist oft medikamentös bedingt und es ist ein bisschen peinlich, wenn man sozusagen einen Patienten in die Alzheimer-Schiene abschiebt und dann hat er einfach eine Hyponatremie, die sich leicht beheben lässt. Leberwerte natürlich, auch die Leberschäden wirken jetzt nicht wahnsinnig gut auf das kognitive System, dasselbe gilt für die Niere. Natürlich, ein TSH gehört auch dazu, eine Hypothyreose bewirkt eine Verlangsamung, auch bei einer Sepsis ist der Patient wahrscheinlich nicht wahnsinnig gut drauf und vielleicht ist das etwas Behebbares. Also es ist ein bisschen peinlich, einen Patienten mit Pneumonie zum Beispiel oder mit irgendeiner sonstigen Urosepsis oder chronischer Prostatitis, was auch immer, jetzt auf Demenz zu behandeln. Ich persönlich fände es auch ganz gut, wenn man zumindest einmal den Diabetes abklärt oder ausschließt, eine Herzinsuffizienz sozusagen abklärt. Und bei jungen Männern, also irgendwo 40, 50, würde auch der Testosteronmangel wahrscheinlich zu einer gewissen kognitiven Beeinträchtigung führen. Also ein Hypogonadismus kann man zumindest bei jüngeren Männern ausschließen. Auch das ist relativ leicht zu beheben. Also in seltenen Fällen ist da vielleicht doch etwas Internistisches oder Urologisches dahinter. Zu meinen Ideen zu den Bluttests. Ich muss dazu sagen, ich bin natürlich kein Neurologe, das heißt, ich dilettiere nur auf dem Gebiet. Labormedizinisch kenne ich mich doch ein bisschen aus nach 20 Jahren. Das ist etwas, und da muss ich sagen, bin ich ganz aufgeregt, weil ich auch früher gelernt habe, so wie Sie, dass die Blut-Hirn-Schranke eigentlich ziemlich dicht ist. Und jetzt wissen wir, dass da doch zumindest Proteine im Blut nachweisbar sind. Und das ist etwas völlig Neues, auch aufgrund der neuen Methodik, die so sensitiv ist. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich möchte es von Ihrer Seite aus fragen. Bitte.
Also meine Patienten fragen mich meistens bei Blutabnahmen, zahlt es die Kasse? Und wenn nein, was kostet es?
Die erste Antwort ist nein, noch nicht. So proaktiv wie die ÖGK derzeit agiert, rechne ich auch leider die nächsten Jahre nicht. Zweite Antwort, der Test ist relativ teuer für einen labormedizinischen Test, der kostet um die 175 Euro.
Und was gebe ich genau ein oder was geben meine Assistentinnen ein? Wie ist die Benamsung?
Den wird es, in unserem Fall heißt es, ich merke mir das nicht, Beta-Amyloid 4042. Aber okay. Unsere Bitte ist, bevor Sie den Test anfordern, nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Das Thema ist immer die Präanalytik, das heißt, wir müssen Ihnen Röhrchen geben, wir müssen Ihnen Kühlcontainer geben, damit sozusagen dieser Teil auch funktioniert. Dankeschön. Also, wenn ich jetzt irgendwo sozusagen etwas außerhalb bin und selbst Blut abnehme, ist es kein Problem. Einfach anrufen, es kommt ein Fahrer, holt die Probe ab und innerhalb von 6 Stunden ist das im Labor.
Wird das jeden Tag gemacht? Oder?
Es wird einmal die Woche gemacht und in der Zwischenzeit werden die Proben eingefroren, das heißt, die sind haltbar. Es ist ja nichts Akutes in dem Sinn. Aber natürlich, sagen wir so, die Präanalytik, das sind unsere Hausaufgaben, also wir schauen natürlich, dass die Analysen valide sind. Aber auch mit der Bitte sozusagen immer Vorsicht, zuerst klinisch die Demenz diagnostizieren und dann sozusagen bestätigen lassen. Ich weiß, das ist nicht der Patientenwunsch ist einfach hinzukommen und sagen, Herr Doktor, ich habe schon wieder den Namen meiner Frau vergessen oder den Hochzeitstag, wie in meinem Fall, testen Sie mich auf Demenz, damit ich eine Ausrede habe, ja.
Ich hätte eine ganz andere Frage. Sie sagten, dass die Bluttests sensitiv genug sind, um eine Präanalyse zu machen. Werden diese Bluttests jetzt auch verwendet, um zu schauen, ob die Therapie funktioniert?
Derzeit haben wir keinen zugelassenen Bluttest, der mit der Therapie sozusagen korreliert. Ja? Das wird noch 2-3 Jahre dauern, dann wird dieses Beta-Tau wahrscheinlich auf den Markt kommen und zugelassen sein. Das korreliert mit der Erkrankungsschwere. Die Beta-42-40-Amyloid-Ratio korreliert nicht mit der Schwere der Erkrankung. Das heißt, da tue ich mir schwer, sozusagen den Erfolg zu monetieren.
Ja, das muss man dann korrelieren mit dem Beta-Tau, ne?
Mit dem Beta-Tau, ja. Oder den Neurofibrillen, wenn die auch kommen. Also das wird wahrscheinlich noch 2 Jahre dauern. Das ist noch eine Stufe etwas herausfordernder. Nämlich das Thema ist nicht, dass das ein Verrückter einmal im Labor gemessen hat, sondern dass wir das wirklich valide in der Routine testen können. Eine Frage immer noch bezüglich ApoE4-Genotyp. Natürlich kann man den auch testen, auch den zahlt die Kasse leider nicht im niedergelassenen Bereich. Im Spital wird er bezahlt. Das Thema ist beim ApoE4-Genotyp, was sage ich dann den Patienten? Sie haben ein erhöhtes Alzheimer-Risiko, das ist klar, aber ich kann trotzdem nicht vorhersagen, wann dieser Alzheimer auftritt.
Vielleicht ganz kurz darf ich ergänzen, Bernhard Mühl, hallo, ich bin auch Labormediziner. Zum ApoE4 hat sich gezeigt, in Kombination mit dem Beta-Amyloid-42-40-Test hat sich durch das ApoE, egal welche von den Allelen man misst, keine Verbesserung in der klinischen Aussagekraft ergeben. Weil einfach die Beta-Amyloid-Ratio, wie wir sie messen, einfach die Plaques nachweist. Und wenn die da sind, sind sie halt schon präklinisch oder klinisch da. Und ob dann noch ein Risikofaktor dazukommt, hat eben da keine Verbesserung mehr gegeben.
Mhm. Kurze Frage aus dem Chat, wie die Probe gekühlt ins Labor kommt. Wir haben eigene Kühlcontainer, die sozusagen die Temperatur garantieren für zumindest 6 Stunden. Und wir haben Fahrer, die sich zwar an die Geschwindigkeitsbeschränkungen halten, aber zügig dann direkt ins Labor fahren. Also ich hoffe, dass sie sich daran halten. Gut. Und es gibt bei uns, lustigerweise, also was ich bis heute nicht verstehe, Logistikspezialisten, die das wirklich zeitnah schaffen, Autos quer durch Ostösterreich zu navigieren, was mir nach wie vor ein Rätsel ist. Haben Sie noch Fragen zum Test, vielleicht noch zur Neurologie, zur Alzheimer-Demenz?
Ob es da irgendwelche Daten gibt wegen der protektiven Wirkung bei einer gewissen Dosierung, also wenn man es 3-mal am Tag gibt?
Also Zerebrokan, ich verschreibe es tatsächlich ganz gerne, vor allen Dingen im Mild Cognitive Impairment Stadium, wo auch zum Beispiel vaskuläre Demenz oft mit ein Thema ist oder eine Mischdemenzform. Die Dosierung ist bis 240 Milligramm Tagesdosis empfohlen, also 3-mal täglich eine Tablette. Ehrlicherweise schafft man 3-mal am Tag eine Tablette zu schlucken auf die Dauer. Die meisten machen es dann 2-mal, weil sie dann in der Früh und am Abend schon eine Medikation haben. Ist für mich auch in Ordnung. Ich habe es jetzt einfach nicht reingenommen, weil es sozusagen kein Alzheimer-spezifisches Medikament ist, aber bei Mischformen oder auch bei so wirklich ganz, also bei Patienten, die einfach auch was gerne tun möchten, die aber noch nicht so reinfallen, ich verschreibe es dann schon, ja.
Ich hätte noch eine einfache internistische Frage aus dem Chat, weil auf meiner Folie auch die Retikulozyten sind. Ich muss gestehen, ich liebe die Retikulozyten, das ist ein persönlicher Favorit von mir. Der gehört eigentlich immer zur Anämieabklärung und das haben wir doch, sagen wir mal, 30% der Patienten eine mehr oder weniger ausgeprägte Anämie. Mit den Retikulozyten können Sie auch ganz einfach feststellen, woher kommt die Anämie, ist es ein Eisenmangel oder nicht. Ein Marker, den ich Ihnen auch da ans Herz legen möchte, ist das Retikulozytenhämoglobin, der jetzt unabhängig vom Entzündungsstatus sozusagen das Speichereisen angibt. Aber das gehört nicht zum Alzheimer, das ist Labormedizin. Gibt es noch Fragen von Ihrer Seite? Aus dem Chat gibt es eben. Ja, eine Frage gibt es noch an die Neurologin. Und zwar gibt es Studien, die sozusagen die neuen Antikörpertherapien mit den klassischen Ergotherapien, kognitiven Therapien vergleichen?
Also ich habe jetzt da meinen Fokus in der Literatursuche nicht drauf gelegt. Soweit ich weiß, also die ersten zwei Studien sind 2021, 2022 rausgekommen, die letzte eher relativ rezent. Mir ist jetzt nichts bewusst, aber ich müsste nochmal nachschauen.
Man muss auch dazu sagen, so viel Zeit gab es noch nicht. Ich glaube, die Studien kommen wahrscheinlich jetzt in den nächsten 2-3 Jahren alle heraus, die sozusagen diese Dinge dann beleuchten. Gut, dann, wenn es keine weiteren Fragen gibt, darf ich mich herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken, auch bei den über 100 Kollegen sozusagen online, die durchgehalten haben bis zum Ende. Liebe Kollegen online, im World Wide Web, Sie verpassen jetzt leider den praktischen Teil und den sozialen Teil der Fortbildung. Und den Rest darf ich sozusagen dann zum Buffet bitten und danke herzlichst.